Ihr Lieben, wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Also wir fahren fort und hören auf das Lukas-Evangelium. Und zwar kommt heute Lukas Kapitel 9, die Verse 1 bis 9 an die Reihe. Lukas Kapitel 9, die Verse 1 bis 9. Erinnern wir uns noch einmal, wir hatten davor in Lukas 8 am Schluss das Doppelwunder gelesen und uns darunter gestellt. Das war einmal die Heilung der blutflüssigen Frau und dann die Auferweckung des Töchterleins des Jairus. Und dann kommt Lukas Kapitel 9 ab Vers 1. Er, also Jesus, rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen: Nehmt nichts auf den Weg. Weder Stäbe noch Tasche, weder Brot noch Geld, auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt und von da zieht weiter. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Aber der Vierfürst Herodes, also das war Herodes Antipas, hörte alles, was durch ihn geschah. Und er geriet in Verlegenheit, weil von etlichen gesagt wurde, Johannes sei aus den Toten auferstanden. Von etlichen aber, Elia sei erschienen und von anderen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und Herodes sprach, Johannes habe ich enthauptet. Wer aber ist der, von welchem ich dies höre? Und er wünschte ihn zu sehen. Meine Brüder und meine Schwestern, eines der schönen Dinge, formal schönen Dinge, wenn man so ein Evangelium durchgeht, durcharbeitet, ich sag mal, ist die Abwechslung. Wenn man von einem Abschnitt zum nächsten übergeht. Man bleibt auf diese Weise bewahrt, irgendwelche Lieblingsthemen zu behandeln, wenn man ein Bibelbuch durchgeht. Und es ist gewissermaßen der Heilige Geist, der hier die Kontrolle hat. So hat der Heilige Geist das eingerichtet. Und wie der Heilige Geist das entschieden hat, so hören wir dann auch darauf. Die Evangelisten haben manches thematisch angeordnet und manches chronologisch, also zeitlich. So war es auch bei Lukas. Lukas weitgehend chronologisch, aber nicht immer, manchmal eben auch thematisch, dass er einiges zusammengefasst hat. Was wir heute hier hören in den Versen 1 bis 9, das sind, ich sag mal, zwei einfache Schilderungen. Einmal die Aussendung der Jünger, die Aussendung der Apostel und dann, ich sage jetzt mal, die Verlegenheit des Herodes. Wenn man das so liest, ganz oberflächlich sich mal anschaut, dann würde man sagen, naja, das erscheint einfach, das sind nicht große Schwierigkeiten oder große Fragen. Aber je genauer man liest, je genauer man hinschaut und sich über diesen Prozess der Aussendung der 12 das zur Kenntnis nimmt, desto mehr kann man sich wundern. Warum hat Jesus das getan? Die kurze Antwort darauf lautet, es geht um eine Art Ausbildung. Machen wir uns klar, die Jünger waren jetzt anderthalb, vielleicht inzwischen 2 Jahre mit Jesus zusammen. Sie waren durch Galiläa gezogen, also im Norden Israels. Sie hatten sehr viel gesehen, einiges weniges davon ist uns hier berichtet worden. Und ich sage mal, jetzt kommt das Praktikum. Das Praktikum. Das ist übrigens auch in einer theologischen Ausbildung so, in vielen anderen Ausbildungen. Es geht nicht nur darum, etwas zu lernen, zuzuschauen, sondern man muss auch mal selbst ran. Und genau das ist die Situation, mit der uns der Herr hier konfrontiert. Jesus hatte 12 Jünger berufen. Er hatte sie zu Aposteln berufen. Das lesen wir in Lukas Kapitel 6, Vers 12. Und dann gingen sie eben bei ihm in die Lehre. Könnte insgesamt die Frage stellen, hätte Jesus das nicht auch anders machen können mit der Verkündigung des Evangeliums? Und die Antwort darauf ist ja, hätte er machen können, aber das hat er nicht. Er hat Menschen dafür eingesetzt. Menschen zur Verkündigung des Evangeliums. Er, der diese Welt geschaffen hat, er hätte das Evangelium auch anders proklamieren können, aber das tat er nicht. Und doch hat Jesus durch alles hindurch auch da gewirkt. Schlagt mal bitte auf Apostelgeschichte Kapitel 1, und zwar den ersten Vers, gleich den Anfang. Apostelgeschichte Kapitel 1. Lukas hat ja zwei Schriften geschrieben aus dem Neuen Testament, das Lukas-Evangelium und dann die Apostelgeschichte. Und achtet mal darauf, wie Lukas hier an den Theophilus, wie er anfängt. Er schreibt: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und wenn er es anfing, dann impliziert das, dass er jetzt fortsetzt, dass er die Botschaft fortsetzt und das tut er durch die Apostel in der Apostelgeschichte, das ist die Fortsetzung, aber auch das, was er durch die Jünger tut, was sie jetzt tun, das tut er selbst. Durch sie, aber er gebraucht sie als Werkzeuge. Alles, alles, ihr Lieben, wurde von ihm getan. Wenn wir hier in Lukas 9 noch einmal den Anfang lesen, heißt es, er gab ihnen Kraft und Vollmacht. Was sie tun, das tun sie in seiner Kraft, in seiner Vollmacht. Predigen, lehren, heilen, austreiben von Dämonen. Bei Matthäus lesen wir sogar Auferweckung von Toten. Auch Wunder tun, noch und nöcher, alles tut er jetzt aber durch Menschen. Bis jetzt wurde alles von ihm allein getan. Die Jünger waren Zuschauer, sie guckten zu. Aha, das ist unser Herr. Sie waren dabei, sie hörten, was er sagt. Jetzt sind sie selbst dran. Ihr Lieben, das ist etwas, das müsste eigentlich bei jedem kommen, auch hier in unserer Gemeinde. Ich bitte euch mal aufzuschlagen, den Epheserbrief, und zwar Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Da wird uns genau dies Gleiche berichtet. Der Herr hat Gaben gegeben an seine Gemeinde. Und diese Gaben haben welchen Zweck? Welchen Zweck haben sie eigentlich? Wir lesen mal ab Vers 7, Epheser Kapitel 4 ab Vers 7. Dort schreibt der Apostel, jedem Einzelnen in der Gemeinde, ja, jedem Einzelnen, da ist keiner ausgenommen. Von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Er hat das bestimmt, wer wie viel Gaben bekommt, nicht wir. Und darum heißt es, dann kommt ein Zitat aus einem Psalm, Psalm 68, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. So, und jetzt kommt es, die einzelnen Gaben. Lassen wir dieses Zitat jetzt mal weg. Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten und etliche als Hirten und Lehrer. So, und jetzt wozu? Zur Zurüstung der Heiligen. Ihr Lieben, jede Predigt, jede Bibelstunde, alles, was wir hier tun, hat dieses Ziel, dass ihr, dass die Zuhörenden zugerüstet werden. Und zwar für das Werk des Dienstes. Was heißt das? Dass sie selbst dienen können. Dass sie selbst in der Lage sind, das Evangelium zu verkündigen. Sei es in der Kinderstunde, sei es in Gesprächen, sei es auch mal später hier von der Kanzel, wo auch immer. Aber das ist das Ziel, das ist der Zweck. Zurüstung zu den Heiligen. Nicht damit sie irgendwelche interessanten Dinge hören, sondern mit einem einzigen Ziel, dass sie selbst in der Lage sind, im Werk des Dienstes, also in der Arbeit des Dienstes tätig zu sein, also auch zu dienen. Es geht dann noch weiter, aber das ist ganz, ganz wichtig. Jesus hat nicht 12 Jünger erwählt, 12, sondern weil er das gerne wollte und weil er nicht so alleine sein wollte. Nein, sondern um sie zuzurüsten zu einem ganz speziellen Dienst, nämlich dass sie dann nach der Himmelfahrt, nach seiner Himmelfahrt, nach der Ausgießung des Geistes in alle Welt gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Wir hatten darüber mal vor einiger Zeit sehr ausführlich gesprochen, wohin diese Jünger gehen. Jetzt geht es, ich sag mal, um so ein Praktikum. Wie gesagt, auch an der ART bei uns gibt es auch so Praktika, die muss jeder Student durchmachen, dass er mal in den Sommerferien oder so ganz konkret in eine Gemeinde geht, ganz konkret hier einmal einem Pastor über die Schulter schaut und guckt, wie macht der das, Hausbesuche mitgeht und vielleicht auch Predigt oder Bibelstunden macht oder was auch immer. Alles, was in der Gemeinde anfällt. Das Gleiche sehen wir jetzt auch hier bei den Jüngern. Was ist das für eine Zeit, in der dies passiert? Ich sagte schon, die Jünger waren eine gewisse Zeit dabei. Und wenn ihr jetzt mal nur ein bisschen weiter schaut, dann in Kapitel 9, dann sehen wir, was für ein Einschnitt, was für eine Zäsur, also für ein, was etwas Neues jetzt kommt. Wir lesen in Lukas Kapitel 9 folgendes, in Vers 51. Das ist ein ganz wichtiger Vers, um den Aufbau des Lukas-Evangeliums ein bisschen zu verstehen, wie Lukas das aufbaut. Da heißt es, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Bis jetzt war Jesus oben in Israel, in Galiläa. Dort reiste er umher. Er machte immer wieder nochmal Abstecher nach Jerusalem, aber sein eigentliches Wirkungsfeld Das war oben in Galiläa, also am See Genezareth und drumherum. Jetzt in Lukas 9, Vers 51, wendet er sich direkt nach Jerusalem. Und es wird uns dann der Weg von Jesus nach Jerusalem sehr ausführlich geschildert. Wir kennen alle die Geschichten. Er ging durch Jericho. Was passierte in Jericho? Weiß jemand eine Geschichte aus dem Kindergottesdienst? Eva, Zachäus zum Beispiel, das lesen wir in Lukas 19. Oder auch die Gleichnisse erzählt Jesus da, verlorener Sohn, verlorenes Schaf. All die Geschichten kennen wir und die passieren auf dem Weg von Galiläa vom Norden Richtung Jerusalem. Dieser Weg wird uns sehr ausführlich geschildert. In keinem anderen Evangelium wird er so genau geschildert wie eben hier im Lukas-Evangelium. Lukas 9 bis Kapitel 19, also 10 Kapitel. Und hier in Lukas 9, also in diesen Versen, die wir heute lesen, kommt damit sozusagen der Dienst in Galiläa zum Abschluss. Jesus war umhergereist, hatte viele Wunder getan, er hatte gepredigt das Reich Gottes. Und was passierte? Erinnern wir uns noch einmal an das, was wir beim letzten Mal gehört haben, als Micha uns das Wort Gottes ausgelegt hatte, dort in Kapernaum. Nicht, Jesus musste sich gewissermaßen durch die Menge hindurch, ja, wühlen, drängeln, weil so viele Leute unterwegs waren und ihn hören wollten. Galiläa war in Bewegung, kann man sagen. Wo er auftauchte, da waren viele Menschen. Und dann ist es immer sinnvoll, Arbeit auch zu verteilen. Aber noch einmal, es geht hier nicht nur darum, dass er Arbeit verteilt, sondern auch, dass er schult dadurch. Ja? Dass Menschen geschult werden, um dann eben auch das Evangelium zu verkündigen. Und übrigens, man sollte nicht irgendwie Angst haben und sagen, nee, das kann ich nicht. Irgendwann muss jeder mal oder sollte jeder mal ins Wasser springen und versuchen, eben ein bisschen zu schwimmen. Ich weiß noch, meine erste Jungscherstunde, habe ich mich eine ganze Woche darauf vorbereitet. Ich glaube, sogar 4 oder 5 Minuten lang und dann wusste ich auch nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich war damals 13 Jahre alt. Aber es war gut. Mein Jungscharleiter musste zum Militär, zur Bundeswehr. Es war gar kein anderer übrig, der irgendwas machen konnte dort. Und so fiel ich dann ins Wasser. Das war gut, war sehr gut. Und ja, hin und wieder lernt man einiges dann im Laufe der Zeit. Aber irgendwann muss das jeder mal. Darum scheut euch nicht, wenn irgendjemand euch mal fragt, könntest du nicht mitarbeiten? Straßeneinsatz, Kinderstunde, Jugendkreis, was weiß ich wo. Scheut euch nicht und sagt nicht, nee, das kann ich nicht oder so, sondern sagt, okay, ich probiere es mal aus, hör mal zu und du kannst mir ja nachher dann auch ein paar Tipps geben, wie man es noch besser machen kann. Noch kein Meister ist hier auch vom Himmel gefallen. Und Jesus sendet hier die Jünger aus. Im Markus-Evangelium, in der Parallelstelle hier dazu, in Markus Kapitel 6, Vers 7, lesen wir, dass die Jünger dann immer gingen und zwar jeweils zu zweit. Also immer sechs, kann man sagen, sechs Paare bei 12 Jüngern und sie zogen dann zu zweit los durch Galiläa und Predigt. Machen wir uns noch einmal klar die verschiedenen Phasen der Jünger. Wie hat Jesus diese Jünger eigentlich berufen? Wir hatten das schon einmal gesagt, aber es scheint mir sehr wichtig zu sein, weil man manchmal ein bisschen durcheinander kommt bei all den Berufungen der Jünger. Da lesen wir ja Unterschiedliches. Zunächst einmal, die erste Phase ist, die Jünger glauben, fangen an Jesus Christus zu glauben. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes Kapitel 1. Andreas rennt zu Petrus und sagt, ich glaube, wir haben den Messias gesehen. Andere Jünger hören das auch mit, fragen, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, wenn er aus Nazareth kommt, das kann eigentlich nicht irgendwas stimmen. Und dann gehen sie hin und dann kommen sie zum Glauben. Das ist der erste Weg, der erste Schritt. Aber da waren sie noch nicht in der wirklichen Nachfolge des Herrn. Sie hatten dem Herrn ein bisschen nachgefolgt, aber dann sind sie wieder zu ihrer Arbeit gegangen, also Petrus und andere Jünger, eben dann an den See Genezareth zum Fischen. Dort spricht Jesus sie dann wieder an, als Jesus dann herumreist durch Galiläa und sagt, folgt mir nach, folgt mir nach. Denken wir an den Fischfang, wo Petrus sagt, Herr, gehe von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus war schon angesprochen, er kannte Jesus schon. Aber jetzt wird er in den Dienst gestellt und jetzt soll er Jesus nachfolgen. Das war die zweite Etappe. Dann die dritte Etappe. Aus der Fülle von Jüngern, die inzwischen nachgefolgt waren, wählt sich Jesus 12 Jünger aus. Das lesen wir in Lukas Kapitel 12 Jünger aus zu Aposteln. Das lesen wir in Lukas Kapitel 6. Und jetzt die vierte Phase, die lesen wir jetzt. Jesus sendet sie aus. Ja? Jesus sendet sie aus und sagt so, jetzt geht mal selbst voran und verkündet selbst das Evangelium. Wenn ihr noch mal ganz kurz umblättert, Entschuldigung, zu Kapitel 10, Lukas Kapitel 10, also ein Kapitel weiter, da lesen wir noch einmal eine Aussendung. Also hier geht es um die Aussendung der 12 in Lukas 9. Und in Lukas Kapitel 10 lesen wir noch einmal, und zwar die Aussendung von 70 Jüngern. Daran sehen wir auch, die 12, ich sag mal, das war der innerste Zirkel, der innerste Kreis. Aber darum waren noch andere Jünger, noch andere, die Jesus nachfolgten. Es war wirklich eine Volksbewegung in Galiläa. Und von diesen sendet Jesus jetzt auch 70 aus, die ebenfalls da noch einmal hingehen, durchs Land ziehen und das Evangelium verkünden. Eine unerhörte Verheißung gibt Jesus hier diesen 70 Jüngern mit und auch den 9. Bleiben wir jetzt erst einmal bei den 9 Jüngern. Bei den 12 Jüngern hier in Lukas Kapitel 9. Sie bekommen einen Auftrag. Sie bekommen einen Auftrag und den wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Also wir hatten schon gesagt, Jesus bevollmächtigt sie, Jesus beruft sie. Und dann heißt es in Lukas 9, Vers 2, was sollten sie jetzt tun? Worum geht es eigentlich? Lukas 9, Vers 2, er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen. Bleiben wir erstmal bis dahin. Das ist das Erste, worum es geht. Das ist das Zentrale. Das Verkündigen des Reiches Gottes. Er verkündet die Erlösung. Er verkündet das Heil. Denn das alles steckt in dem Begriff Reich drin. Es geht hier nicht nur darum, dass Herrschaft ausgeübt wird, sondern dass diese Herrschaft auch auf das Heil zielt. Ja? Wir haben ja vielfach die Vorstellung manchmal, naja, Jesus wird mein Heiland und dann muss er irgendwann mein Herr sein. Das ist eine Vorstellung, die das Neue Testament nicht kennt. Wirklich nirgendwo. Schlagt mal auf, Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1. Nicht nur hier in dem Begriff, wo von dem Reich Gottes die Rede ist, sondern auch sonst, bei Paulus. Paulus betet hier in Epheser Kapitel 1 am Schluss für die Gemeinde in Ephesus, dass sie erkennt, wer Christus ist. Und in dieses Gebet springen wir jetzt einmal hinein. Das ist Vers 20. Die, also seine Macht, seine Stärke, hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den Himmeln, in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen, den Füßen Christi, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und jetzt nicht aufhören zu lesen, sondern mal weiterlesen. Denn es geht gleich weiter mit einem Und. Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter ihnen führtet ihr euer Leben, und Gott hat euch da herausgerettet. Aber bitte achtet einmal, diese Rettung, dieses Heil, das Gott in und durch Jesus Christus geschenkt hat, ist, ich sag mal, ein Ableger von der Herrschaft Christi. Es gibt keinen Christus, der nur Heiland ist und nicht auch gleichzeitig Herr. Gibt es nicht. Und wenn der Apostel, wenn Jesus hier davon spricht, verkündet das Reich Gottes, dann ist es genau das, was er immer verkündet hat. Und das ist das Reich, Christus ist Herr und er ist der, der heilt, der vergibt, der rettet. Denken wir an die an Nazareth. Jesus predigt das Evangelium, auch das Evangelium vom Reich Gottes. In Lukas 4 lesen wir das. Und was verkündet Jesus? Er verkündet, das Jahr des Heils ist angebrochen. Übrigens, Evangelium, also wenn man es ganz wörtlich übersetzt, heißt es ja Ev, also Eu, das heißt eigentlich gut, und dann Angelion heißt Botschaft, also gute Botschaft. Das ist wörtlich übersetzt so richtig, aber eigentlich bedeutet dieses Wort, oder es wurde dafür gebraucht im, ich sage mal, alltäglichen Sprachgebrauch, für Siegesmeldung oder Siegesbotschaft. Also ich sage mal, wenn im Römischen Reich irgendein Heerführer wieder ein bisschen mehr Land erobert hat, dann brachte er eine Botschaft nach Rom und teilte mit: Das Römische Reich ist wieder größer geworden, hat wieder mehr Land und wir haben wieder einen Sieg errungen. Und das war ein Euangelion, ein Evangelium. Ja, so war der Fachbegriff. Es war eine Siegesmeldung, eine Siegesbotschaft. Und wenn die Jünger hier durchs Land gehen sollen, dann sollen sie diese Siegesbotschaft verkündigen. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Das ist das Erste, was sie tun sollten. Und übrigens, zu dieser Botschaft gehört auch etwas. Schlagt mal auf die Parallelstelle. Markus Kapitel 6, Vers 12. Markus Kapitel 6, Vers 12. Wir wollen jetzt nur mal diesen einen Vers lesen. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Man solle umkehren. Auch das gehört zum Hören, zum Annehmen des Evangeliums, der Siegesbotschaft Christi. Kehr um. Kehr von deinem Weg um. Glaube es und tu Buße. Predigt Buße. Predigt Umkehr. Kehr um von deinem Leben, das du bisher geführt hast. Lasst uns noch mal einige Stellen aufschlagen, dass Jesus nichts anderes gepredigt hat. Lukas Kapitel 4. Gehen wir nochmal das Lukas-Evangelium durch. Lukas Kapitel 4, Vers 43. Also in Lukas 4 wird uns ja zunächst die Versuchung Christi berichtet, dann seine Predigt in Nazareth, wo er da diesen Abhang hinuntergeschubst werden sollte. Man versuchte es. Dann trieb Jesus in Nazareth noch in Kapernaum noch einen unreinen Dämon aus. Und dann sagt Jesus, er fasst das alles zusammen in Vers 43. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Schlagen wir weiter auf. Lukas Kapitel 7, Vers 22. Lukas Kapitel 7, Vers 22. Es geht hier um die Frage, also die Johannes der Täufer war inzwischen gefangen genommen und er lässt fragen, ja, wie ist das jetzt, Jesus, bist du der Richtige? Und dann antwortet Jesus, was er verkündet. Und es heißt in Lukas Kapitel 7, Vers 22, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Dann wird aufgezählt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündet und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Kapitel 8, Vers 1. Wieder so ein Wort, das wir leider sehr schnell überlesen. Naja, steht nichts Besonderes drin. Doch, es ist enorm, was hier drin steht. Und es geschah danach, dass er, also Jesus, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündete. Und die 12 waren mit ihm. Die hörten das. Das, was Jesus verkündet, ist das Reich Gottes, ist seine Herrschaft im Rahmen des Reiches des Teufels, der natürlich hier kämpft und dass seine Herrschaft hier nicht abtreten will. Über alle Mächte. Evangelium verkünden. Das ist auch unsere zentrale Aufgabe. Übrigens auch hier in der Gemeinde. Es ist immer die zentrale Aufgabe. Dort, wo das Evangelium proklamiert wird, dort ist Reich Gottes. Dort ist es manifest, dort ist es offenbar. Schlagen wir auf, wie geht's weiter? Was sollten Sie noch tun? Es heißt hier, er sandte sie, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Bei der Heilung von Kranken geht es natürlich darin, dass sie wirklich Vollmacht haben, wie wir es hier in Vers 1 lesen. Er gab ihnen Kraft, er gab ihnen Macht dazu. Das ist eine ganz besondere Ausrüstung. Aber ich möchte auch einmal auf den Aspekt hinweisen des Mitgefühls. Kranke sind Leidende. Jesus hat Mitgefühl mit diesen Menschen. Nicht? Lukas 4, Vers 36, dort lesen wir, mit Vollmacht und Macht befiehlt er den unreinen Geistern und sie kommen heraus. Und dann Vers 40, Lukas 4, Vers 40. Während die Sonne unterging, brachten sie alle Kranken, die an verschiedenen Krankheiten litten, zu Jesus, dass er ihnen die Hände auflegte und sie heilte. Und es kamen Dämonen heraus und so weiter. Jesus erbarmt sich über die Menschen, die zu ihm kommen. Und er zeigt auch darin, wer er für ein Herr ist. Ein Barmherziger. Ein liebevoller Herr. Ich möchte wirklich mal diesen Aspekt des Erbarmens hier in den Mittelpunkt stellen. Gar nicht mal so sehr den der Macht. Vers 3, das dritte. Und er sprach zu ihnen, also Lukas 9, Vers 3, nehmt nichts auf den Weg, weder Stäbe noch Tasche, weder Brot noch Geld, auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Was kommt darin zum Ausdruck? Ihr geht jetzt im Namen dieses Herrn und in seiner Vollmacht. Vertraut diesem Herrn, dass er euch nicht lässt. Vertraut diesem Herrn, dass er euch nicht hängen lässt. Im Matthäusevangelium ist noch etwas überliefert, was uns hier Lukas nicht überliefert, nämlich was Matthäus dort sagt: Frei habt ihr empfangen, frei gebt. Der Herr sorgt für euch. Nehmt kein Geld mit, das ist ja enorm, oder? Stellt niemandem eine Rechnung aus für das, was ihr tut. Es war mal so vor 20, 25 Jahren Mode, dass Leute anstatt Seelsorge zu üben, Lebensberatung anboten und dafür dann auch Geld nehmen. Auch Christen, auch Pastoren. Ein Zusatzgewinn. Ich warne davor, ihr Lieben, das ist nicht unser Amt. Auch Pastoren, auch Hirten müssen selbstverständlich leben. Das sagt der Herr auch an anderen Stellen. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber wenn wir nur danach schielen, also von dem kriege ich Geld und von dem nicht, dann sind wir schon verloren im Ansatz. Dann haben wir schon unseren Dienst im Reich Gottes verraten. Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 9, wer es notieren will, da sagt Jesus ausdrücklich, kümmere dich nicht um Gold, Silber, Kupfer für deinen Geldgürtel. Also man hatte das Geld hier immer im Gürtel. Nehmt nichts mit. Übrigens ist es interessant, dass Jesus dies hier für diesen Auftrag gibt, später nicht mehr. Schlagt mal bitte auf Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22, Vers 35. Er will hier seinen Jüngern eine Lehre erteilen. Er will sie nämlich lehren, zu vertrauen. Und dann fragt Jesus, das ist unmittelbar, bevor er ans Kreuz geht, Lukas Kapitel 22, Vers 35. Also Petrus hatte gerade gesagt, Herr, ich werde dich niemals verraten und verleugnen. Jesus sagt, ja, das wird bald passieren. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann Vers 35, Lukas 22, Vers 35. Er erinnert an dieses Ereignis und er sprach zu ihnen. Als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Und sie sprachen nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn. Ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Also was einmal sozusagen als Übung, als Training, als Praktikum von dem Herrn geboten wurde im Blick auf Israel, ist jetzt, wenn die Jünger dann in die Welt gehen, aufgehoben. Sie sollen durchaus Dinge mitnehmen, auch, ich sag mal, für sich. So. Aber manchmal ist es gut, zunächst erst einmal eine harte Schulung durchzumachen. Eine harte Schulung und zu lernen, dem Herrn zu vertrauen. Und darum geht es hier. Der Herr sorgt für dich. Predigt das Evangelium, heilt die Kranken. Dann vertraut auf den Herrn. Jetzt kommt das vierte, Lukas Kapitel 9, Vers 4. Wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt und von da zieht weiter. Also wenn ihr dann in die nächste Stadt ziehen wollt. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Ich nenne diesen vierten Punkt einmal: übt euch in Zufriedenheit. Oder anders formuliert, begnügt euch mit dem, was ihr bekommt. Ich erinnere mich, ich war mal in der Schweiz, habe dort einen Vortrag gehalten. Da bekam ich unendlich viel Geld, über 1000 Franken. Aber das war nicht immer so. Manchmal habe ich gar nichts bekommen, wenn ich irgendwo das Evangelium verkündet habe. Manchmal habt ihr gut geschlafen nachts, wenn ihr irgendwo eingeladen wart. Manchmal weniger gut. Nehmt es so hin, wie ihr es empfangen habt. Ich kann euch im Rückblick sagen, ich habe nie gedacht, dass ich so fantastisch durch mein Leben komme. Ich lebe seit über 25, 26 Jahren jetzt schon nur noch von Spenden. Und ich lebe nicht schlecht, wie ihr wisst. Aber ich habe noch nie einen Arbeitsvertrag gehabt. Noch nie. Das muss nicht jeder so machen. Ich habe mir das auch nie so vorgestellt. Aber es ist gewaltig, wenn man das sieht, wie der Herr für einen sorgt. Ich weiß noch, ich war junger Student, 19, 20 Jahre alt, was weiß ich. Ich hatte wirklich kein Geld mehr. Ich ging in den Briefkasten, da fand ich einen Briefumschlag drin und da waren 100 oder 120, 100, 120 Schweizer Franken drin. Ich weiß bis heute nicht, von wem ich das bekommen habe. Aber das sind Erfahrungen, das sind Erlebnisse, die man so schnell nicht vergisst und die einen auch dann immer wieder erinnern daran, dass der Herr einen nicht loslässt. Paulus kann sagen, ich habe manchmal Zeiten gehabt, wo ich satt war und manchmal auch Zeiten, wo ich gehungert habe. Beides. Das ist nicht ein super Weg, das ist nicht, wenn du an den Herrn glaubst, wird einmal alles glatt, aber so wie der Herr es will, so ist es gut. Ein Lehrer von mir sagte mal, für mich stand über meinem Leben Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber was das heißt, dass mir nichts mangeln wird, das bestimmt der Herr, nicht ich. Übrigens noch etwas anderes. Ich hatte vorhin von dem Erbarmen der Jünger gesprochen, bei im Blick auf Kranke. Es ist interessant, dass der Herr hier noch etwas mehr sagt, Vers 5. Wenn Leute das Evangelium nicht annehmen, dann müsst ihr nicht gleich an euch anfangen zu zweifeln. Das war bei Jesus so, dass Leute das Evangelium abgelehnt haben. Das war bei den Jüngern so. Bei Jesus denken wir etwa an den reichen Jüngling, der dann von dannen ging, sagte, nee, will ich nicht. Das kommt immer und immer wieder vor. Und wie soll man sich dann verhalten? Ich finde, Jesus sagt es sehr unsentimental. Wir denken da manchmal, naja, dann ist vielleicht bei mir irgendetwas nicht in Ordnung. Jesus sagt, wo man euch nicht aufnehmen wird, Vers 5, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Habt mit diesen nichts zu tun. Das Staubschütteln aus den Gewändern, das tat ein Jude, wenn er in heidnisches Land ging und dann wieder zurückkam. Und dann hat er erst einmal seine Kleidung ausgeklopft, damit er nun wirklich auch noch nichts mehr von diesem heidnischen Land in das heilige Land nach Israel bringt. Es war also ein Zeichen, ich habe damit nichts zu tun. Übrigens auch die Apostel taten das. Und sie taten das sogar dann, und das war das Interessante, das Provokative. Sie taten das einmal im Blick auf die Juden. Apostelgeschichte Kapitel 13, schlag das doch bitte mal auf. Apostelgeschichte Kapitel 13. Entschuldigung, Paulus ist in Antiochien, und zwar in dem Antiochien von Kleinasien, also in Pisidien. Er hatte dort das Evangelium verkündet. In der Synagoge, einige kamen zum Glauben, viele andere sagten, wir wollen das nochmal hören von dir. Und dann schlussendlich haben sie gesagt, nein, wir wollen dich nicht, wir wollen dieses Evangelium nicht. Und dann heißt es Apostelgeschichte 13, und dann wendet sich Paulus an die Heiden, und dann passiert Folgendes. Ich lese mal ab Vers 47. Jetzt zieht Paulus sozusagen Bilanz. Die Juden wollen ihn nicht, Heiden wollen ihn plötzlich. Und da sagten Paulus, Vers 46, da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch, also euch Juden, musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr es aber von euch stoßt, und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Ein Zitat aus Jesaja 49. Übrigens ein Kapitel, müsst ihr mal lesen. Da wird schon das gesamte Evangelium verkündet, bis an die Enden der Erde. Jetzt Vers 48. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Erwählung. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen, also durch ganz Pisidien damals. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf, und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Was passierte jetzt? Vers 50? Vers 51? Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen ins nächste Gebiet, nämlich nach Ikonium. Furchtbar unaufgeregt, gut, wir haben es proklamiert, wir haben das Evangelium gesagt, wenn ihr es nicht annehmt, dann gehen wir woanders hin. Im ersten Korintherbrief, diesem Brief, das ja, wo ja so viel von Liebe die Rede ist, denkt an 1. Korinther 13. Eines der letzten Aussagen in diesem Brief, 1. Korinther Kapitel 16, ist: Wer den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verdammt, der sei verflucht. In einem anderen Brief, 2. Thessalonicher Brief, schreibt Paulus einmal: Wer dem Evangelium nicht gehorcht, über den kommt Gericht und Vergeltung aus dem Himmel. Schreibt er im 2. Thessalonicher Brief, wir erinnern uns, Paulus musste ja auch Hals über Kopf aus Thessaloniki weg, weil er dort auch verfolgt wurde, übrigens auch von den Juden. Erinnern wir uns auch einmal daran, dass Jesus einmal sagt: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor. Steht auch in der Bergpredigt. Nicht, wenn wir an Hund denken, dann denken wir an irgendeinen vielleicht Schoßhund oder so. Das waren da natürlich richtige Köter, die sich von irgendwelchen Überresten ernährt haben, wenn es überhaupt bei den wirklich frommen Juden Hunde gab. Es war eigentlich ein unreine Tiere. Und Schweine allemal. Werft ihnen keine Perlen vor. Nicht? Das ist manchmal etwas, wir versuchen manchmal das Evangelium noch vielleicht ein bisschen gutmenschenartiger zu bringen, als es ist. Es ist die Proklamation: Wer glaubt, ist gerettet, wer nicht glaubt, ist verdammt. Und so auch hier: Wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht weiter. Zieht weiter. Schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Das ist ein ganz klares Zeichen, gerade in Israel war es das, mit dem die Apostel dann deutlich machten: Okay, mit euch haben wir nichts zu tun, noch nicht einmal euren Staub wollen wir haben. Übrigens lesen wir das nochmal, Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 6. Paulus ist in Korinth, auch dort Widerstand, wieder von den Juden. Was tut Paulus und Silas? Sie sagen: Okay, wir schütteln unsere Kleidung aus und euer Blut sei auf euren Häuptern. Vers 6 bringt dann sozusagen alles unter den Strich. Das, was der Herr ihnen geboten hatte, das taten sie auch. Machen wir uns nochmal klar: Verkündet das Reich Gottes, zeigt Barmherzigkeit, vertraut auf den Herrn, seid mit dem, was ihr vorfindet, in jedem Ort zufrieden. Gebt euch damit zufrieden, stellt nicht irgendwelche Ansprüche. Und wenn sie euch nicht wollen, okay, dann geht weiter. Das taten sie. Vers 6. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündeten das Evangelium und heilten überall. Ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe heute. Bis zum heutigen Tag. Verkündet das Evangelium. Seid mit den Armen, mit den Elenden barmherzig. Aber mit den Stolzen weist sie zurück. Okay? Und dann kommt, nun kann man sagen: Naja, damit kann ich eigentlich nicht so viel anfangen heute Abend, denn ich stehe nicht im vollzeitlichen Dienst und nicht so viel kann ich damit anfangen. Ihr Lieben, danach kommt noch eine Geschichte, die uns ganz kurz berichtet wird von Herodes. Und ich lasse das jetzt alles mal weg, was hier steht, auch aus Zeitgründen. Herodes Antipas, nicht, der kriegt einen Schock. Was ist da wieder jemand? Johannes den Täufer, den hatte ich doch gerade einen Kopf kürzer gemacht. Und jetzt Jesus, der wieder Wunder tut, der wieder predigt und dann noch mit all diesen Aposteln, das bringt mein ganzes Land durcheinander, das erzeugt Unruhe. Ist Johannes aus den Toten auferstanden? Ist das vielleicht Elia? Wer ist es? Und dann stellt Herodes eine Frage. Weißt du, wenn du mit dieser Frage heute nach Hause gehst, reicht das? Das ist die Frage, die Herodes stellte in Vers 9, Lukas 9, Vers 9. Wer ist aber der, von welchem ich dieses höre? Und ich bitte jeden von euch, gebt keine Ruhe, bis ihr wirklich eine Antwort für euch findet. Eine Antwort aus der Bibel findet. Wer ist der? Es geht im Grunde in allen Evangelien um nichts anderes als um die Beantwortung dieser Frage. Wer ist der Jesus? Schlag dazu mal einige Bibelstellen auf. Auch gehen wir nur mal das Lukas-Evangelium durch. Lukas Kapitel 5. Lukas Kapitel 5, Vers 21. Da waren es die Schriftgelehrten und Pharisäer. Nicht? Wir erinnern uns an die Heilung des Gichtbrüchigen, der da von seinen Freunden durch die Decke gelassen wird. Und dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und sie fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Dann weiter. Kapitel 7, Vers 49. Jesus bei einem Pharisäer beim Mittagessen, da kommt diese Frau an. Und dann am Schluss, Vers 49, da fangen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Wer ist dieser? Weißt du es? Kapitel 8, Vers 25. Jesus hatte einen Sturm gestillt. Die Jünger hatten das hautnah miterlebt. Und da sprach er zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Wer ist denn dieser? Die Beantwortung dieser Frage ist das Zentrum der Verkündigung des Evangeliums. Wer ist Jesus Christus? Gehen wir mal weiter. Kapitel 9, Vers 19. Jesus stellt die Frage: Was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann antworteten sie, Vers 19, und sie antworten und sprachen: Naja, einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere sagen, einer der alten Propheten sei aufgestanden. Und dann die Frage an jeden einzelnen von uns: Und ihr, für wen haltet ihr mich, Vers 20? Da antwortete Petrus und sprach: Für den Christus Gottes. Gehen wir mal weiter. Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22. Jesus vor dem Hohen Rat. Die gleiche Frage: Wer ist denn dieser Jesus? Ich lese mal ab Vers 66. Und als es Tag geworden war, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und Schriftgelehrten und führten ihn vor ihren Hohen Rat und sie sprachen: Bist du der Christus? Bist du der Messias? Sage es uns. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, so würdet ihr es nicht glauben. Ich lese mal weiter. Wenn ich aber auch fragte, so würdet ihr mir nicht antworten, noch mich loslassen. Und jetzt, Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, dass ich es bin. Da war ein Mann, der nicht glaubte. Der hieß Thomas. Man hat ihn den ungläubigen Thomas genannt. Und er sagte: Ich will erst fühlen, meine Hand in die Wunden von Jesus legen. Erst dann glaube ich, dass er auferstanden ist. Und Jesus kommt dann eine Woche später zu ihm, tritt wieder in den Kreis der Jünger. Thomas ist diesmal dabei. Und Jesus sagt: Hier, fühl, Thomas. Und dann ruft dieser Thomas aus: Mein Herr und mein Gott. Hier in Lukas 9 war es auch ein Mensch, der diese Frage stellte, aber der da nicht sagte: Das soll mein Herr sein. Es gibt also unterschiedliche Formen der Frage: Wer ist Jesus? Und ich bitte euch wirklich heute Abend: Wer das nicht weiß, gebt keine Ruhe, bis ihr eine Antwort auf diese Frage habt. Wer ist dieser Jesus? Dass du wie der sogenannte ungläubige Thomas bekennen kannst: Mein Herr und mein Gott. Amen. Amen.